Ich möchte mich meinem Thema auf einem kleinen Umweg nähern. Uns ist klar, dass bei der Bearbeitung eines Themas es erst einmal um die Klärung der Begriffe geht, damit wir uns überhaupt über das zu behandelnde Thema verständigen können und nachher darüber diskutieren können. Ich weiß, dass es banal klingt, aber darin birgt sich ein Problem. Wie genau thematisiere ich einen jeweiligen Sachverhalt? Wenn Sie einem Beispiel Gernot Böhmes folgend sich im 19. Jahrhundert dem Phänomen der Tuberkulose in der Forschung von der Seite der Krankheitserreger her nähern, werden Sie irgendwann bei einem Impfstoff landen. Schaut man aber auf die Lebensumstände der armen Bevölkerung, die zumeist von der Krankheit betroffen war, dann werden Sie irgendwann bei der Ernährung oder bei den Lebensverhältnissen der Leute werden Sie anlangen und werden diese genauer in den Blick nehmen. Unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit ist also bereits begrifflich verfasst und der Ursprung der begrifflichen Verfasstheit der Wirklichkeit ist also in ihrer Thematisierung zu sehen. Wie fassen wir jetzt eigentlich dann den Religionsbegriff und wie thematisieren wir religiöse Phänomene? Fromm definiert Religion als das, wir haben es gestern gehört, was einen Orientierungsrahmen und ein Produkt der Hingabe bieten kann und thematisiert Religion dann in der Unterscheidung zwischen autoritären und humanistischen Formen. Ich möchte aber zunächst diese begriffliche Verfasstheit von einer anderen Seite her angehen. Was heißt Religion, was heißt religiös im derzeitigen Judentum? Und das anhand einer Lernirritation, die ich selbst vor ein paar Wochen hatte, in einem Neuhebräisch-Kurs für Neueinwanderer nach Israel, also so wie die pauken müssen, den Ulpan Ivrit, da heißt es in einer Lektion folgendermaßen: Yitzhak Friedmann ist nicht religiös, aber er achtet die Tradition. Er arbeitet niemals am Schabbat. Nie isst er Fleischiges und Milchiges zusammen oder Brot an Pessach, sondern nur Matzen. Jedes Jahr fastet er und besucht die Synagogen am Yom Kippur. In der Regel geht er an den Feiertagen und manchmal am Schabbat zum Gebet in die Synagoge. Hulo dati, er ist nicht religiös. Man stutzt bei dieser Zuschreibung, wenn man beachtet, welche verschiedenen religiösen Regeln er alle einhält. Nein, er ist nicht religiös, er achtet lediglich die Tradition. In einem Interview erklärt Ruth Calderon die Terminologie folgendermaßen. Sie als Gründerin zweier Yeshivot in Israel, also Talmud-Hochschulen, sie publiziert jeden Tag am frühen Morgen für hunderte Freunde weltweit um 6.30 Uhr eine Mishnah, einen rabbinischen Lehrsatz auf Facebook, sagt aber Ani lo datya, ich bin nicht religiös. Religiös sein heißt im Judentum und im hebräischen Sprachgebrauch, im orthodox-rabbinischen Sinne religiös zu sein. Dat heißt Gesetz und demnach halachisch religionsgesetzlich zu sein. Ruth Calderon benutzt für ihre Haltung das Lehnwort Religiosie. Sie ist religiös im Sinne von Religiosie. Es ist für sie ein persönliches Gefühl, aber nicht im Sinne von dat, also kein Gesetz. Sie sagt, sie lebe bei allem Zweifel an Gott, mit Gott. Ihr Verhältnis zur Tradition umschreibt sie weiterhin mit Chilonie. Sie ist frei. Sie studiert täglich die traditionellen Schriften, gesteht sich aber die freie Wahl zu, woran sie sich in der alltäglichen Religionsausübung hält. Der Talmud ist für sie, Zitat, nicht nur ein religiöses Werk, er ist auch ein kulturelles Werk. Das Besondere am Judentum ist, dass es zur gleichen Zeit eine Religion und eine nationale Kultur ist. Talmud ist für sie Literatur und insbesondere Inspiration. Sie hat zum Beispiel überhaupt nichts gegen ultraorthodoxe Strömungen, gegen diese Charedim. Sie hat da gar nichts gegen einzuwenden. Sie muss sie auch nicht bekämpfen, wie sie sagt, im Gegenteil. Sie lebt in freier Teilhabe an deren Kultur. Zitat: Demgemäß bin ich eine spirituelle, religiöse, säkulare Chassidin. Eine weltliche, orthodoxe Mystikerin. Das ist selbstverständlich ein hochumstrittener Standpunkt. Aber so wie jeder andere Standpunkt auch aus der Sicht von anderen eben durchaus zu kritisieren ist. Von welcher Religion sprechen wir jetzt also hier? Welche Art von Religion ist im Sinne Erich Fromms die, die im Rahmen seines humanistischen Denkens einen Orientierungsrahmen und ein Objekt der Hingabe bieten kann? Sicherlich nicht die Religion als Dat, als orthodox-rabbinisches Regelwerk, das in vielfältigen Alltagsfragen verbindlich alle Fragen regelt. Davon hat er sich 1926 verabschiedet. Das Bewahren der Tradition dagegen würde Fromm sicherlich in der Berücksichtigung der Botschaft der Propheten, der säkularen Beachtung des Schabbats und der Absage an jegliche Formen des Götzendienst befürworten. Religion als Religiosie und Chilonie wäre wohl ganz in seinem Sinne, ist doch das religiöse Erleben und die freie Wahl des religiösen Lebens im Zentrum seines Denkens über diesen Themenkomplex. Wie nenne ich aber dann den Gegenstand der religiösen Rede? Nenne ich es mit Fromm X-Erfahrung oder zum Beispiel mit Calderon doch noch Gott? Oder was bildet den Orientierungsrahmen im Sinne Fromms? Sind es die Ergebnisse seiner neuen Lektüre von Freud, Marx, Meister Eckhart oder Erfahrungen seiner persönlichen Meditation? Oder sind es alle diese Aspekte in Verknüpfung mit jüdischer Tradition? Oder was sind die Quellen der Religion? Ist es der freie Umgang mit der jüdischen Tradition, mit ihren Schriften wie Bibel, mit Rashim, also Auslegungswerke, Talmud und so weiter im Sinne von Ruth Calderons und oder buddhistische Schriften oder mittelalterliche christliche Mystik? Oder kann aus diesen Strömungen in verschiedenen Mischungsverhältnissen ein religiöser Standpunkt und eine religiöse Lebensgestaltung entstehen? Hier in dieser Tagung werden wir uns im Sinne Fromms wahrscheinlich darauf verständigen können, dass ein humanistisches Gewissen hilfreich und wegweisend sein wird für eine Ausgestaltung einer humanistischen Religiosität. Sicherlich in Rezeption aller dieser Aspekte, die ich eben nannte. Damit ist selbstverständlich kein Urteil darüber gefällt, was im Judentum als religiös zu gelten hat. Wer bin ich, wer sind wir, dass wir darüber ein Urteil fällen sollten oder könnten. Aber auf welche Weise man im Rahmen der Frommschen Gedanken mit diesen unterschiedlichen Konzeptionen umgehen kann, das ist meines Erachtens ein hochinteressanter Entwicklungsprozess einer jeden Person. Und mit diesen Vorüberlegungen komme ich jetzt zu meinem Thema vom Baum des Lebens, die jüdischen Wurzeln Erich Fromms Humanismus, und ich möchte folgende Aspekte ansprechen. Zuerst werde ich auf das Verhältnis eingehen von Biophilie nach Erich Fromm und das rabbinische Konzept von Pikuach Nefesh, dem Vorrang der Lebensrettung. Das wird an Beispielen der aktiven Sterbehilfe oder der üblen Nachrede konkretisiert. Aus diesem Gedankengang wird dann auch deutlich, welchen Sinn die Rede von den sogenannten Bäumen des Lebens hat. Im Zweifelteil sollen kleine Fragmente aus der Wirtschaftsethik und die rabbinischen Stellungnahmen thematisiert werden. Und abschließend geht es um die Haltung des Menschen gegenüber den Tieren. Erst einmal am Beispiel biblischer Texte und dann im Rahmen der noachidischen Gesetze, also der Gesetze, die nach rabbinischer Tradition für alle Völker gelten können, wenn sie denn möchten. Zuerst also das Verhältnis Biophilie Erich Fromms und das rabbinische Konzept von Pikuach Nefesh, der Vorrang der Lebensrettung. Wenn sich Erich Pinchas Fromm auch ab 1926 von seinem jüdisch-orthodoxen Lebensstil im Sinne von Dat distanzierte und sich im Folge zum scharfen Kritiker autoritärer Religionsformen entwickelte, so zeigte er bis ins hohe Alter Sympathien für die jüdischen Traditionen, die lebensfreundliche Strukturen stärken. Davon soll nun die Rede sein. Sie kennen vielleicht das Bild vom Talmud als einem großen, weiten Meer. Ich möchte mit Ihnen so ein bisschen am Ufer entlang gehen und schauen, welche traditionellen Strömungen gibt es da. Und mehr wird uns mehrheitlich als nicht in dieser Tradition stehende und aufgewachsene oder gar rabbinisch ausgebildete und angesichts des Zeitrahmens wird uns mehr wahrscheinlich nicht möglich sein. Ich kann im Folgenden nur mit geliehener Stimme sprechen und ein paar Grundideen an Beispielen darstellen, die zeigen, dass Fromms Konzept der Biophilie jüdische Wurzeln hat bzw. mit diesen in Verbindung gesetzt werden können. In Die Seele des Menschen heißt es, die Tendenz, das Leben zu erhalten und sich gegen den Tod zu wehren, ist die elementarste Form der biophilen Orientierung und aller lebenden Substanz eigen. Und in Anatomie der menschlichen Destruktivität definiert Fromm Biophilie als die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen. Sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. Es ist bereits bei Fromm selber und auch in der Sekundärliteratur zu Fromms Werk darauf hingewiesen worden, dass diese Gedanken einen in der Halacha, also im jüdischen Religionsgesetz, dominanten Gedanken aufnimmt, nämlich Pikuach Nefesh. Die Rettung des Lebens hat Vorrang vor den meisten anderen Geboten. Wenn Lebensgefahr in Verzug ist, darf und muss sich ein observanter Jude, Jüdin, über die Gesetze der Tora hinwegsetzen. Sei es das Schabbatgebot, sei es Reinheitsvorschriften, sei es Gebetzeiten und so weiter und so fort. Leben ist zu ehren und zu erhalten. Warum? Das Leben des Menschen ist begrenzt. Und durch seine Begrenzung erhält jeder Teilabschnitt einen unendlichen Wert. Das Leben hat Geschenkcharakter. Es ist, wir sprechen hier im religiösen Kontext, im Sinne von Dat. Leben ist Geschenkcharakter, es hat Geschenkcharakter, es ist Gottes Geschenk an den Menschen und steht deshalb nicht zur Disposition im Rahmen, zum Beispiel, um ein aktuelles und umstrittenes Beispiel zu wählen, zum Beispiel im Rahmen der aktiven Sterbehilfe. Der Arzt ist aus jüdischer Sicht verpflichtet, das Leben und die Gesundheit der Patienten zu erhalten. Das ist ein Aspekt von Pikuach Nefesh. Darin sind sich orthodoxe, konservative und liberale Juden einig. Aber ebenso besteht Konsens, dass das Leben in Schmerzen für einen Sterbenden nicht verlängert werden darf. Durch Medikation sind Schmerzen zu lindern, auch wenn zum Beispiel Morphiumgaben zum vorzeitigen Tod führen können. Das Entweichen der Seele darf nicht verhindert werden. Also dürfen die Hindernisse des Todes entfernt werden. Die Halacha lässt hier Spielräume, damit die Betroffenen im Gespräch mit dem Arzt und mit dem Rabbiner zu einer situativ angemessenen Regelung kommen können. Zu erinnern ist dabei für uns, die wir wahrscheinlich zur Mehrzahl aus christlichem Kontext kommen, dass das Judentum über keine Dogmatik verfügt. So etwas gibt es nicht. Wohl aber eine Halacha besitzt, ein Religionsgesetz, die sich im ständigen Diskussionsprozess und Veränderungsprozess befindet. Für unser Thema ist auf jeden Fall zu wünschen, eine Mitat Neshika, ein Todeskuss, ein angenehmer Tod. Als biblische Belege für die halachischen Entscheidungen werden Levitikus 18,5, der Mensch lebe durch die Gesetze. Daraus wird Pekuach Nefesh abgeleitet. Und weiterhin Exodus 20,13, du sollst nicht morden, und Levitikus 19,16, stehe nicht still am Blute deines Nächsten. Diese Stellen werden dafür angeführt für dieses Konzept Pekuach Nefesh. Diese Bibelverse werden aber auch auf andere Gebiete des Zwischenmenschlichen angewendet. Der Talmud bringt die Beschimpfung, Beschämung, das Bloßstellen eines Menschen mit Mord in Verbindung. Die Rabbinen bieten im Talmud für diesen Vergleich folgende Begründung. Ein Jünger rezitierte vor Rabbi Nachman ben Yitzchak: Wenn jemand seinen Nächsten öffentlich beschämt, so ist es ebenso, als würde er Blut vergießen. Dieser sprach: Du hast recht. Wir sehen auch, wie die Schamröte schwindet und die Blässe kommt. Dem hochroten Kopf der Beschämten folgt die Leichenblässe. Dass Demütigungen die Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen beeinträchtigen, beziehungsweise verhindern, ihn quasi umbringen können, ist offensichtlich. Ähnliches beschreibt meines Erachtens Fromms Gedankengang in Die Kunst des Liebens. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, das existenzielle Problem des Getrenntseins in reifer Liebe zu lösen, verfallen sie unter Umständen in die unreife Form der symbiotischen Vereinigung. Der Masochist begibt sich in die leiblich-geistig-selige Unterwerfung und hat so Anteil an der vermeintlichen Größe des Gegenübers. Der Sadist kann sich nur groß und mächtig fühlen, wenn er den anderen erniedrigt, ihn klein macht. Das Töten sowieso, aber auch das Beschämen und die Formen der Unterwerfung verhindern jede lebendige Entwicklung, und leben nicht die von Fromm genannten Ausdrucksformen der reifen, produktiven Liebe, die wir gestern auch schon gehört haben, Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung des anderen und Erkenntnis. Diese Grundelemente der Liebe lesen sich wie ein Gegenprogramm gegen das heute mit Recht so oft beklagte liebeloses Umgehen mit anderen. Nicht nur unter Jugendlichen und auch nicht nur in den unsozialen Medien. Mobbing, Bossing, Bashing, Happy Slapping, Outing, das heißt systematisches Schikanieren, Mobbing durch den Chef, öffentliche Beschimpfung, Veröffentlichung von Gewaltfilmen, Veröffentlichung von privaten Daten und so weiter und so fort. Die neuen Formen der Unterwerfung und des Kleinmachens des anderen. Traditionell wird diesen menschenverachtenden Tendenzen mit Überlegungen aus Levitikus 19,16 entgegengetreten. Gehe nicht als Herumträger in deines Volkes Kreisen. In der schon bekannten Fortsetzung: und stehe nicht müßig beim Blute deines Nächsten. Was ist ein Herumträger? Was ist ein Ausspäher oder ein Verleumdner? Je nach Übersetzung. Was ist damit gemeint? Samson Raphael Hirsch, der Begründer der Neoorthodoxie, 19. Jahrhundert, Frankfurt, übersetzt in seinem Psalmenkommentar Ende des 19. Jahrhunderts den Begriff Rachil mit Herumträger und erklärt: So wie der Hausierer seine Waren herumträgt, so der Rachil seine Neuigkeiten. Wer aber die Nachrichten über einen Menschen von einem zum anderen, von Haus zu Haus, von Lebenskreis zu Lebenskreis trägt, missachtet nicht nur die Person und ihre Privatsphäre, über die er redet, sondern verunmöglicht, dass noch jemand offen reden kann. Jeder muss sich mit seinen Privatangelegenheiten ängstlich vor jedermann abschließen. Hirsch schlägt vom Herumtragen von Informationen die Brücke zur bösen Rede, Lashon Hara, die besonders verwerflich sei. Damit berührt er ein verbreitetes Phänomen, nennen wir es Bösrede mit Hirsch oder auch üble Nachrede. Immer geht es um die Abwertung des anderen, um sich selber in einem glänzenderen Licht darzustellen. Eine Haltung, die dem widerspricht, was Fromm Achtung und Erkenntnis nennt. Im Psalm 34, 13 heißt es: Wer ist der Mann, der leben will, der Tage liebt, Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Schlechtem und deine Lippen vor trügerischem Reden. In seinem Psalmkommentar weist Hirsch darauf hin, dass es nicht heiße, der Freude am Leben hat, sondern der das Leben will, dessen Ziel das Leben ist. Bewahre deine Zunge, Netzor Halashoncha, so heißt ein Auszug des Buches Chofetz Chaim von Rabbi Yisrael Meir Kagan, den man nach diesem weit verbreiteten Buch selbst den Chofetz Chaim nennt. Also sein Hauptwerk wird zu seinem Namen. Mann, der das Leben will. Er hat in seinem Buch Regeln der Halacha, also des Religionsgesetzes, in Bezug zur üblen Nachrede gesetzt und zusammengeführt. Seit der Veröffentlichung 1873 erfreut sich dieses Buch größter Beliebtheit und wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. In orthodoxen Kreisen studiert man weltweit pro Tag 2 Kapitel des Buches. Es existiert ein Kalender, nach dem die Lesezyklen synchronisiert werden können. Websites mit Lesegemeinschaften, Auslegungen sind bei YouTube zu verfolgen und so weiter. Es ist offensichtlich, dass es in der jüdischen Tradition eine große Sensibilität für die Bösrede gibt und ihre mörderischen Folgen. Und ein großes Bemühen, den Nächsten zu achten und ihn verstehen zu wollen. Wie es in einem Mishnah-Traktat Pirkei Avot 2,5 heißt: Fälle kein Urteil über deinen Nächsten, bis du an seine Stelle gekommen. Wir sehen an den kurzen Hinweisen, dass Pikuach Nefesh weite Verwendung findet, was aber nicht verwunderlich ist, wenn wir lernen, dass bereits die klassischen Kommentatoren das Mordverbot im Dekalog in diesem Sinne auslegen, zum Beispiel Abravanel im 15. Jahrhundert, dass hier nicht allein das Erschlagen eines Menschen gemeint ist, sondern jedes Verhalten, das dazu führt, dass jemand in physisches oder psychisches Verderben geführt wird. Diese Parallelen zwischen die Kunst des Liebens und die jüdischen Traditionsliteratur haben Rabbi Petuchowski dazu veranlasst, das Frommsche Buch kurz nach seinem Erscheinen als einen modernen Midrasch zu bezeichnen. Ein Buch, dem es gelungen sei, die alten Schriften vom Standpunkt neuer Erkenntnisse zu beleuchten. Indem Erich Fromm seine Sichten zum Beispiel auf Marx oder Freud oder auf sein eigenes Erleben mit der Tora ins Gespräch bringt, eröffnen sich alt neue Wege des Lebens. Und weil wir gestern eine Diskussion hatten, ist mir eingefallen, ich möchte hier kurz etwas einschieben, was vielleicht das Verständnis ein bisschen verdeutlichen kann. Normalerweise habe ich dafür auch schöne Folien, aber die hatte ich jetzt nicht bei. Wenn Sie sich eine traditionelle Rabbinerbibel anschauen, Biblia Rabbinica oder Mikraot Degolot, dann haben Sie eine Seite, auf die Sie schauen. Und oben rechts, ein kleines Feld, beinhaltet den biblischen Text. Links daneben haben Sie eine aramäische Paraphrase, Targum Onkolos. dann haben sie immer in jedem traditionellen, gedruckten, jüdischen Bibelausgabe haben sie immer mindestens einen Kommentar, nämlich von Rashi. Ja, Rabbi Shlomo ben Yitzchak, 12. Jahrhundert, der bedeutende Kommentator von Bibel und Talmud überhaupt. Daneben finden Sie aber genauso, je nach Ausgabe, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 und so weiter andere Kommentatoren. Das heißt, das, was biblische Sicht angeht, ist nicht der Bibeltext, wie wir das im christlichen Kontext kennen, sondern es wird immer kommentiert. Ich glaube, Sie hatten das gestern Abend gesagt, dass es eine innerkonfessionelle Kritik hier auch gäbe. Und das ist im Judentum konstitutiv. Sie finden gar keine andere Bibel. Es wird immer der Text kommentiert kritisch und die einzelnen Kommentatoren nehmen aufeinander auch wiederum kritische Bezug, sodass sie also auf einer Seite ein kritisches Gespräch über das haben, was eigentlich Bibeltext ist. Das ist das, was ich gestern Abend kurz meinte. Wenn man einen alten Text nimmt, ohne Kommentar, das kann wirklich ungeheure Folgen haben. Aber wenn man den permanent weiterträgt, dann kann daraus etwas Lebensdienliches für den Alltag werden. Freud mit seinen Schriften, mit einigen Positionen, können wir heute nur drüber lachen. Hören Sie sich die Ausschnitte an, die wir gestern gehört haben, wenn Fromm darüber redet, über Freuds Einstellung zu Frauen. Ja, also Fromm muss immer wieder lachen, wenn er das erklärt, ja, weil es so absurd uns heute anmutet. Ja? Also wir müssen ja schon bei Schriften, die 100 Jahre alt sind, müssen wir permanent weiterinterpretieren. Wir werden einen Marx weiterinterpretieren und wir werden alle Theoretiker weiterinterpretieren. Die bleiben ja nicht so, wie sie da stehen, für alle Zeiten und immer richtig. Also das ist ein permanenter Prozess. Und dann, wenn der abgeschnitten wird, dann wird es problematisch. Und das gibt es im Judentum so nicht. Es wird permanent aktualisierend interpretiert und wenn Sie heute nicht diese traditionellen Rabbinerbibeln sich angucken, sondern von einem Plaut ist zum Beispiel ein Rabbiner, ja, da finden Sie hinten im Kommentarwerk, dazu finden Sie Schriften von Freud, da finden Sie aber auch Stefan Zweig, da finden Sie Marc Chagall, da finden Sie alles Mögliche zur Interpretation von biblischen Texten, weil das ist notwendig. Und wenn Sie die Legende von Stefan Zweig lesen, Rahel rechtet mit Gott, dann gibt es heute jüdische Theologen, die sagen, ja, das ist ein Midrasch, das ist hervorragend. Das lesen wir daneben. Und gucken mal, wie jetzt der Text hier in ein Gespräch miteinander kommt. Ja? Und dasselbe haben Sie in der rabbinischen Tradition, wenn Sie so eine Talmud-Seite haben. Dann haben Sie mit dem M, Mishnah, einen rabbinischen Lehrsatz. Und der wird aber sofort ergänzt durch eine Gemara, durch das, was die Aramäer in den Jahren von dem 2. Jahrhundert bis zum 6., 7. Jahrhundert an Kommentar dazu geschrieben haben. Und ein fortlaufendes Band von Mishnah, Kommentieren von Rabbinen, Gemara, wieder Mishnah, wieder kommentiert, natürlich an der Seite wieder mit Rashi, ohne geht gar nicht, und andere Kommentatoren. Und so haben sie eine permanente Diskussion. Also das nur nochmal zur Verfestigung von Traditionen. Ich glaube, dass wir da für weite Strecken des Judentums ein bisschen den Horizont aufmachen müssen, weil es ist nicht so festgelegt, wie es gerne tradiert wird. Gut, das nur zwischendurch. In jüdischer Tradition nennt man die Holzstäbe, auf denen eine Torahrolle aufgewickelt ist, Bäume des Lebens. Man zitiert hier Sprüche 3,18. Ein Baum des Lebens ist die Tora denen, die sich an ihr festhalten. Tora als Wegweisung bietet denen, die sich mit ihr beschäftigen, Räume des Lebens, die in ständig aktualisierender Auseinandersetzung mit ihr weiterentwickelt werden können und müssen. Im Buch der rabbinischen Spruchweisheit in Pirkei Avot wird dieser Bibelvers im Rahmen eines Lobes der Tora zitiert. Rabbi Daum erläutert dazu, dass man sich Folgendes vorstellen müsse. Ein Mensch droht in tosendem Wasser unterzugehen und ergreift einen rettenden Ast. Er wird ihn mit aller Kraft festhalten, weil er ihm sein Leben erhält. Menschen heute, so Daum weiter, leben in aufgewühlten Meer der Welt von Habgier und Ehrgeiz und können die Bäume des Lebens ergreifen. Und ich führe den Gedanken fort. Und können sich durch eine menschenfreundliche Auslegung der Traditionsliteratur einen Orientierungsrahmen schaffen, in dem sie Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung von anderen und Erkenntnis näher kommen. Hirsch weist darauf hin, dass in der Paradieserzählung der Baum des Lebens vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse getrennt war. In der Torah ist auch der Baum der Erkenntnis zugleich der Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens zugleich der Baum der Erkenntnis. Somit sind beide unzertrennlich und unverlierbar für den, der die Torah als Baum pflanzt und pflegt. Fromm beschreibt den sogenannten Sündenfall, das Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse als die Voraussetzung des Auftritts des Menschen auf der Bühne der Geschichte. Der freie Umgang mit dem Gebot bietet die Möglichkeit zur freien Gestaltung der Liebe zum Leben. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags, einer kleinen Frage aus dem Bereich der Wirtschaftsethik. In diesem Kreis muss ich, glaube ich, nicht lange ausführen, wie eng Fromm die Verbindung zwischen der Entwicklungsmöglichkeit des Menschen und den bedingenden gesellschaftlichen Faktoren sieht, wie das ökonomische Umfeld die Haltung des Menschen prägt und in unserer Gesellschaft zu einer Marktorientierung geführt hat, Zitat, in welcher der materielle Erfolg der höchste Wert ist. Rabbinen der Antike sehen bereits in dem Bereich, den wir heute Wirtschaftsethik nennen, dringenden Regulierungsbedarf. Von den 613 Geh- und Verboten der Torah beziehen sich zum Beispiel nur 26 Mitzvot, Gebote, zum Beispiel auf koschere Ernährung, aber 120 auf Wirtschaftsfragen. Das Judentum kennt im Gegensatz zum Christentum kein Armutsideal. Arbeit und Verdienst sind erst einmal gut. Die Arbeit wird aber zum Beispiel durch den Schabbat, die Feiertage, die Gebetszeiten und, nicht zu unterschätzen, die Zeit für das Torah-Lernen begrenzt. Und der Verdienst wird als Voraussetzung für das religiöse Leben und die Unterstützung der Armen und Hilfebedürftigen gesehen. Die Gegenstände für den alltäglichen Ritus, das heißt Gebetsriemen, Mesusa, Leuchter und so weiter und die religiösen Bücher für eine Bibliothek müssen ja finanziert werden. Witwen, Waise, Talmudstudenten müssen durch Spenden ein Auskommen haben. Für die Fürsorgeeinrichtungen der Gemeinde hat jeder Verdienende zwischen 10% und 36% seines Einkommens zu geben. Das muss geregelt werden. Tzedaka, die Fürsorge, wird seit der Antike im Judentum ein hoher Wert zugeschrieben. Im 5. Buch Mose 15,7 heißt es, wenn unter dir ein Bedürftiger sein wird, sollst du dein Herz nicht gefühllos machen und deine Hand nicht verschließen, deinem Bruder, dem Bedürftigen, vielmehr öffnen. Öffnen sollst du ihm deine Hand und ebenso leihen. Leihen sollst du ihm seinem Bedürfnis genügend, was ihm fehlen wird. Das ist eine Haltung, aufs Ganze gesehen, im kollektiven Gedächtnis, die präsent ist, so zeigen es die Quellen, und die auch praktiziert wurden und praktiziert werden. Aber man findet es zum Beispiel auf vielen hebräischsprachigen Grabsteininschriften. Da heißt es zum Beispiel in Borken, wo ich herkomme, bei der 1938 verstorbenen Bertha Haas. Hier ist begraben die angesehene und gute Frau, Frau Bruna, Tochter des Herrn Ephraim, sein Andenken zum Segen. Immer öffnete sie die Hände den Bedürftigen. Oder bei Friederike Jonas heißt es, Ihre Hand öffnete sie dem Armen, sie reichte dem Bedürftigen ihre Hände, ihr Haus war stets weit geöffnet, all ihre Tage. Weiterhin wird in der jüdischen Ethik reflektiert, auf welchen Wegen oder auch Irrwegen Reichtum zustande kommen kann. Ich möchte exemplarisch zwei Aspekte nennen, die etwas mit Werbung und Täuschung zu tun haben. Zu einem wesentlichen Baustein des Kapitalismus zählt Erich Fromm in Haben oder Sein unter anderem die manipulative Kraft der Werbung. Werbung ist, Zitat, volksverdummend, eine Untergrabung von Vernunft und Realitätssinn und Massensuggestion. Die Rabbinen nennen das zum Beispiel Gnevat Ayin und Gnevat Da'at. Bereits in der Mishnah, also um das Jahr 200 unserer Zeitrechnung, wird problematisiert, dass zwar eine Ware ansehnlich dargeboten werden darf, aber es soll nicht zu einer Täuschung der Augen, Gnevat Ayin, kommen. Der Wert einer Ware und ihr Aussehen müssen sich entsprechen. Argumentativ stützt man sich dabei auf Levitikus 19,11. Nicht sollt ihr stehlen und ihr sollt nicht leugnen und ihr sollt nicht lügen, einer wider den anderen. Kommt also ein Kauf aufgrund der schönen Darstellung zustande, die den Wert der Sache optisch verfälschend steigert, gilt das als Diebstahl. Der schon zitierte Frankfurter Rabbiner Samson Raphael Hirscht weist in seinem Kommentar aus dem Jahre 1873 zu Levitikus 19 auf einen uns von Fromm herkommenden vertrauten Gedanken hin. Hier ist, Zitat, hier ist von solcher Unrechtlichkeit und Unaufrichtigkeit und Schwurgeläufigkeit die Rede, die allerdings den ganzen Geschäfts- und Gesellschaftsverkehr einer Nation so durchdringen, ja so zum herrschenden Nationalcharakter werden können, dass sie, weil allgemein geübt, das Brandmal entehrender Schlechtigkeit verlieren, ja so zu einer preis- und ruhmwürdigen Kunst erhoben werden. Und doch vor Gott ebenso wie ein gemeiner Diebstahl, die gemeine Lüge, der gemeine Meineid verworfen bleiben. Dieses Stehlen wird als unrechtmäßigen Vorteil erhaschende Schlauheit getadelt, wie auch das Vorgehen bei einer Gnevat Da'at, einer geistigen Täuschung. Man lädt zum Beispiel jemanden mehrfach genau dann ein, wenn man weiß, dass er sowieso verhindert ist. So kann man bei dem Eingeladenen das Gefühl entstehen lassen, in der Schuld des Einladenden zu stehen. So versucht man, das Herz des Nächsten zu stehlen. Man soll sich aber niemanden durch Täuschung wohlwollend machen. Es ist, nach Hirschs Deutung und der alten Rabbiner, auch eine Form des Diebstahls. Vor dem nächsten Abschnitt hören wir eine weitere Definition der Biophilie hier aus Fromms Schrift, die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben. Wenn das Leben seinem Wesen nach ein Wachstumsprozess und ein Prozess des Ganzwerdens ist und nicht mit Mitteln der Kontrolle und Gewalt geliebt werden kann, dann ist die Liebe zum Leben der Kern jeder Art von Liebe. Liebe ist die Liebe zum Leben in einem Menschen, in einem Tier, in einer Pflanze. Die Haltung zum Tier soll nun kurz angesprochen werden. Die Bibel zeigt an vielen Stellen, dass dem Tier eine hohe Wertschätzung entgegengebracht wird und dass man Sorge trägt, dass es nicht ausgebeutet und gequält wird. Du sollst einem Ochsen nicht den Mund schließen, wenn er drischt. Deuteronomium 25,4. Nicht einmal durch lautes Zurufen darf man ihn am Fressen hindern. Der Ochse würde darunter leiden, also nehme man den Verlust an Getreide hin. Wenn du den Esel deines Hassers unter deiner Last liegen siehst, so sollst du dir nicht gestatten, es ihm zu überlassen, vielmehr alles fahren lassen und ihm beispringen. Exodus 23,5. Man muss also alle Feindschaft und Schadenfreude fahren lassen und ihm und dem Tier helfen. Oder eine Erzählung aus dem Talmud. Ein Kalb, das zur Schlachtbank geführt wird, steckte seinen Kopf unter die Schoßröcke Rabbis und weinte. Sprach er zu ihm: Geh, dazu bist du geschaffen worden. Sagte man im Himmel: Weil er sich nicht erbarmte, so sollen ihn Schmerzen treffen. Diese verließen ihn erst, als er sich Jahre später anderer Tiere erbarmte. Bewährungsgrundsatz für den Umgang mit Tieren in der Bibel und im Talmud ist Tsa'ar Ba'alel Chaim, das Verbot, einem Tier Leid zuzufügen. Interessant ist nun ein Blick über die Regeln hinaus, die für das jüdische Leben gelten, also für das Leben der jüdischen Menschen gelten, nämlich für alle Menschen Geltung haben könnten. Aber hier muss auch noch kurz eine Information vorweggeschickt werden. In religiöser Terminologie ausgedrückt, also wieder im Sinne von Dat, steht das Volk Israel durch den Bund am Sinai mit Gott in einer besonderen Beziehung. Dort wurden ihm die schriftliche und die mündliche Tora gegeben. 613 Geh- und Verbote, die einzuhalten sind, um das ewige Heil zu erlangen. Zu diesem Zeitpunkt bestand allerdings bereits aus den Tagen Noahs ein Menschheitsbund mit Gott. 7 Gebote, genauer 1 Geh- und 6 Verbote, wurden bereits den Kindern Noahs gegeben. Rechtspflege ist einzuführen, Götzendienst, Gotteslästerung, Unzucht, Blutvergießen, Raub und ein Glied vom Lebenden sind auszuschließen. Wer aus den Völkern sich zu diesen noachidischen Geboten bekennt, hat nach Meinung der Rabbinen ebenso Anteil an der kommenden Welt wie Israel selbst. Aus Genesis 9, wo vom Bundesschluss mit Noah erzählt wird, erläutern die Rabbinen diese 7 Mitzvot, was fromm in Ihr werdet sein wie Gott, Zitat, einer der bedeutsamsten Entwicklungen der nachbiblischen jüdischen Tradition nennt. In dieser rabbinischen Konzeption sieht er eine Weiterentwicklung des Universalismus der Prophetie, in deren Folge für fromm jüdische Denker zu den radikalsten Vertretern des Internationalismus und der Idee des Humanismus gelten können. Wir hörten, dass neben dem Verbot zum Beispiel von Raub und Mord das Verbot steht, ein Glied vom Lebenden zu nehmen. Eines der 7 Gebote handelt demnach von der Barmherzigkeit gegenüber Tieren. Aber was heißt nun ein Glied vom Lebenden nehmen? War nach der Schöpfung der Mensch, im Sinne von Dat, auf den Vegetarismus verpflichtet, so war ihm nach der Sintflut Fleisch zum Verzehr erlaubt. Es wurden aber Regeln erlassen. Genesis 9,3 heißt es: Alles Auftretende, welches lebt, sei euch zur Nahrung. Wie das Kräutergrün habe ich euch alles gegeben. Jedoch Fleisch, dessen Blut noch in seiner Seele ist, sollt ihr nicht essen. Der Genuss von Pflanzen ist unbegrenzt, der Tiere beschränkt. Hirsch erklärt: Wie ist das Verhältnis von Blut und Seele? Fleisch, dessen Blut noch in seiner Seele ist, wird von der Seele umfangen und beherrscht. Dies Fleisch sollt ihr nicht essen. Das Fleisch ist noch beseelt und gilt deshalb als Fleisch vom lebenden Tier. Herrscht also noch die Tierseele über den Körper, darf diesem lebenden Leib kein Glied entfernt und verspeist werden. Nach dieser Denkart käme es bei dieser Art von Fleischgenuss zu dem fatalen Ergebnis, dass der Mensch die Tierseele in sich aufnehmen würde, aber nie kann und soll die Tierseele Menschenseele werden, so Hirsch. In der Antike gab es Anlässe, sich über das Abtrennen von Gliedmaßen bei lebenden Tieren Gedanken zu machen. Einerseits gab es anscheinend in einigen heißen Gegenden die Sitte, die Tiere, entschuldigen Sie bitte die schreckliche Vorstellung, aber die Tiere Stück für Stück zu zerlegen und zu verzehren, während aber der Organismus noch funktionierte, die Tiere also noch lebten und das Fleisch so frisch blieb. Dieser Brutalität den Tieren gegenüber wollten die Rabbinen innerhalb des Judentums sowieso, aber auch für die Völkerwelt entgegentreten. Außerdem gab es in der Antike griechische Kulte, die das sogenannte Rohessen pflegten. Zum Beispiel wurden bei einigen Arten des Dionysos-Kults den lebenden Tieren einzelne Körperteile abgetrennt und in feierlichen Rahmen gegessen. Von diesen Kulturen wollten sich die Rabbinen selbstverständlich über die abzulebende Brutalität hinaus aus religiösen Gründen distanzieren. In unserer Zeit wird das Gebot, kein Glied vom Lebenden nehmen zu dürfen, darauf übertragen, möglich jegliches Leid der Tiere zu minimieren. In Amerika engagieren sich zum Beispiel noachidische Gruppen aus diesem Grunde im Tierschutz, unabhängig davon, ob es sich um Haustiere, Nutztiere oder wildlebende Tiere handelt. Die Thematik Leid der Tiere kommt besonders bei der Schlachtung in den Blick. Ob ein Tier nach der Halacha rein oder unrein ist, spielt für einen Noachiden keine Rolle, auch die Art des Schlachtens nicht. Das heißt, ob es nach den detaillierten Regeln des Schächtens abläuft oder nicht. Wenn man also nicht vom Fleischverzehr verzichten will, so muss der Vorgang des Schlachtens so gestaltet werden, dass er möglichst schmerzfrei und schnell vonstatten geht und dass das Tier vor der Bearbeitung wirklich tot ist. Wir wissen aus den Medien, dass das bei den konventionellen Schlachtvorgängen bei weitem nicht immer der Fall ist. Wesentlich ist, dass das Tier vor der Zerlegung tot sein muss und dass man sich aller Grausamkeit und jeder Form des Götzendienst enthält. Brutalität gegenüber Tieren führt zur Hartherzigkeit gegenüber Menschen und zerrüttet letztlich die gesellschaftliche Form des Miteinanders. Das sagt kein Vegetarier unserer Zeiten, sondern das sagt Rabbi Maimonides im 12. Jahrhundert, der Rambam in seinen Auslegungen zu den 7 Geboten Noachs. Soweit einige Beispiele aus dem rabbinischen Gedankengut, die die Geistesverwandtschaft mit Erich Fromm deutlich werden lassen, zumindest nach meiner Lesart. Die Parallelen verwundern nicht, wenn man sich Fromms Worte aus dem Interview mit Hans-Jürgen Schulz aus dem Jahre 1974 in Erinnerung bringt. Zitat: Mein Lebensgefühl war das eines vormodernen Menschen. Das wurde auch dadurch gefördert, dass ich Talmud studierte, reichlich die Bibel las und viele Geschichten von meinen Vorfahren hörte, die alle in einer Welt gelebt haben, die vor dem Bürgertum existierte. Ich bin nach wie vor ein Fremder in der Geschäftskultur und in der bürgerlichen Kultur in diesem Sinne. Und das ist eine wichtige Quelle auch dafür, dass meine Einstellung zur bürgerlichen Gesellschaft und zum Kapitalismus äußerst kritisch wurde. Ich wurde Sozialist. Oder wenn Fromm von seinem Urgroßvater erzählt, der in seinem Geschäft Talmud studierte und oft verärgert war, wenn er durch Kunden dabei gestört wurde. Fromm dazu: Das war die eigentliche Welt, in der ich mich zu Hause fühlte. Ich bin zwar in der modernen Welt ganz aufgewachsen und in die Schule gegangen und so weiter, aber ich bin in dieser modernen Welt nie zu Hause gewesen. Also wir sehen, die Verknüpfungen liegen auf der Hand. Oder wie die rheinische Volksweisheit zusammenfassen würde, von nix gut nix. Danke.
Ja, wir hätten jetzt noch Gelegenheit, Fragen zu stellen, und ich beschränke mich darauf, die Wortmeldung.
Das war am Anfang Ihrer Ausführung, dass Sie sehr gut dargelegt haben, was unterscheidet Herumtragen und Missionieren?
Ja.
Oder was unterscheiden Sie?
Jetzt innerhalb des. Also Herumtragen ging es ja jetzt hier nur darum.
Missionierung, wie man das.
Ja. Ja, also herumtragen ist ja hier in diesem Kontext gemeint, dass man Informationen von einem Bereich zum nächsten trägt, Privatheiten, die anderen eigentlich nicht zu interessieren haben. Mission innerhalb des jüdischen Kontexts gibt es nicht. Naja, also es, man müsste es... Ja, Sie wissen aber auch, dass in dem neuesten Buch über den Exodus Jan Assmann über seine Theorien nochmal neu nachgedacht hat. Nicht ohne den Einfluss von Daniel Kroch-Malnick aus Heidelberg von der Hochschule für jüdische Studien. Machen wir es einfacher, damit wir es nicht so in monolithische Blöcke setzen. Also es ist im Judentum eigentlich nicht vorgesehen, zu missionieren, und zwar genau aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe. Jüdischerseits ist es überhaupt nicht sinnvoll, zu konvertieren, weil die Rabbinen eben schon im 2., 3. Jahrhundert oder schon davor, 100 Jahre vorher, dieses Konzept der noachidischen Gebote entwickelt haben. Es gibt gar keinen Grund, zwingend, jetzt wieder in religiösen Kontext gesagt, ja, für ein Seelenheil oder für den Anteil am Paradies oder kommenden Welt oder wie Sie das jetzt immer fassen wollen, zu konvertieren, wenn Sie sich an die noachidischen Gebote halten. Konversion ist unsinnig. Und deshalb ist die Mission auch innerhalb des Judentums über weite Strecken überhaupt gar kein Thema.
Aber ich habe Herumträgerei als Missionierung erlebt. Das ist ja der Lebensmittel. Es gibt sehr, sehr viele schöne Sprüche, die wir alle haben. Und die Lebenspraxis ist eine total andere.
Ja, aber wie gesagt, der Ort dieses Herumtragens, da ging es jetzt nur um irgendwelche Informationen privater Art.
Kleinen Moment. Gehen wir der Reihe nach.
Also bei Ihrer Einleitung habe ich ein bisschen ungutes Gefühl gehabt. Also ich habe sehr viel Kontakt mit liberalen Juden, und die Einleitung hat so geklungen, als ob die jüdische Religion nur auf Dati beschränkt wäre. Und also in Israel ist ja so, dass die autoritären orthodoxen Rabbiner die Liberale nicht anerkennen. Mhm. Aber die Liberale Judentum ist ja eine sehr starke Bewegung, und das möchte ich noch hier in den Raum stellen.
Ja, dann habe ich das nicht deutlich genug gesagt. Gerade das zu zeigen, war der Sinn meiner Einführung, um eben zu sagen, weil wir fassen ja häufig, auch geprägt durch unsere Medien, wenn wir Judentum hören, dann denken wir immer nur an schwarz gekleidete Männer mit langen Bärten und Pais. Und das ist eben nur der eine Teil. Ja? Und der andere Teil, und deshalb habe ich jetzt wirklich ein ganz weit außenstehendes Beispiel mit Ruth Calderon gesagt, die sagt, Kultur. Oder denken Sie an bestimmte jüdische Gruppen in Amerika, ich habe das beim letzten Vortrag hier erzählt, Atheisten, bekennende Atheisten, die aber trotzdem eine Synagogengemeinde haben, sich regelmäßig zum Schabbat treffen, auch die Gebete sprechen, Feste feiern und sagen, wieso? Tradition. Also die, die mal was mit themenzentrierter Interaktion hatten, wir haben noch darüber gesprochen, Yitzhak Ziemann, Psychoanalytiker aus New York, der aus einer ultraorthodoxen Familie kam, dann aber bei Riemann Psychoanalyse gelernt hat und als Psychoanalytiker tätig war, der gehörte dazu, der hatte mit Gott hatte der nichts am Hut. Aber sagte, wieso, wir gehen dahin, wir treffen uns, das ist ein Kulturgut und das wird gepflegt. Und darum ging es mir ja. Es gibt einmal diese traditionellen, es gibt diese orthodoxen, es gibt diese ultraorthodoxen und dann gibt es eben wirklich bis über Calderón und dann zu den Rekonstruktionisten im vollkommen anderen Ende. Das Judentum ist immer falsch.
Würden Sie Erich Fromm als liberalen Juden ansehen?
Steht mir gar nicht zu. Also es ist ein Jude gewesen, der sich von seiner orthodoxen Lebensart, und zwar so, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankfurt, das ist auch nochmal was anderes, ob man in Frankfurt oder woanders gelebt hat, so wie er es erlebt hat, wollte er es nicht leben. Also den jetzt nochmal neu wieder zu implementieren in einer Richtung, fände ich für mich unangemessen. Ich glaube nur, dass es in diesen freien Gruppierungen, dass er, wenn er überhaupt noch mal in irgendeiner Form hätte sein wollen, ich glaube, wollte er nie, ne? Aber wenn, dann hätte man ihn von seiner Denkart, hätte man ihn dadurch, die berufen sich auch auf ihn.
Ja, also ich denke, Sie haben sehr schön die jüdischen Wurzeln des römischen Humanismus dargestellt. Allerdings, meines Erachtens, den gleichen Fehler gemacht oder das gleiche problematische Form der Darstellung gewählt wie Erich Fromm selbst. Denn das Judentum und auch die Schrift, das Alte Testament, zeichnen sich eben nicht nur durch Humanismus aus und schon gar nicht durch einen universalistischen Humanismus, sondern es ist ja so, dass da fast auf jeder zweiten Seite dazu aufgerufen wird, andere umzubringen. Ganze Völker müssen niedergebracht werden. Und es gibt viele Stellen,
ich sage ja noch gar nichts.
Ja, aber ich dachte, dass
Sie da. Ja, ich wollte Ihnen nur zurufen, ich würde gerne mal mit Ihnen Bibellektüre machen, wo Sie es auf jeder zweiten Seite finden. Aber
ja,
gut.
Die Völker sind benannt, die ausgerottet werden müssen. Ja. Ausgerottet ist eines der am häufigsten benutzten oder ausgelöscht, ausgerottet, vernichtet der meistgenutzten Wörter im Alten Testament. Es geht sogar so weit, dass Gott befiehlt, dass man kein Erbarmen mit dem Feind aufkommen lässt, sondern eben die Köpfe der Kinder an den Felsen zerschlagen muss. Das sind Stellen, die ja auch da drin stehen. Und die dürfen wir doch nicht übersehen. Sie haben das auch bei dem Tierleid meines Erachtens dargestellt, eben auch auf eine sehr selektive Art und Weise, was Fromm aber dann wahrscheinlich auch so getan hätte. Natürlich gab es da unfassbare Tieropfer. Ja, und das Ausschlachten und ich meine, das Ausbluten lassen eines Ochsen bedeutet nun einmal wirklich extremes Leid für Ochsen. Das dauert nämlich ziemlich lange, bis sie auf diese Art und Weise sterben. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es in Israel so viele nicht liberale, sondern radikal säkulare Juden gibt. Und zwar, die sind keine Juden im Sinne der jüdischen Religion. Es gibt ohnehin kaum eine Gruppe, die so viele säkulare, nicht-theistische Menschen hat. Auch das ist übrigens eine quasi eine grundjüdische Wurzel von Fromms Humanismus, den man meines Erachtens stark betonen müsste. Ja. Nämlich, dass natürlich ein Großteil der Religionskritik, die wir kennen, kommt aus der jüdischen Tradition von Menschen, die im religiösen Sinne natürlich keine Juden waren, wie Marx, wie Freud und viele andere mehr. Das heißt, genau das war ja auch ein Grund gewesen, warum es eine so starke Aversion gegen die Juden gab. Es lag ja nicht nur am religiösen Judentum, sondern es lag natürlich auch daran, dass Spinoza, Freud und Marx eben aus dieser Population stammen. Ja, und in Deutschland deswegen das Judentum eben auch mit dem Atheismus verknüpft worden ist. Ja. Und ich denke, dass man das stärker darstellen muss, weil sonst verstehen wir nicht, was im Nahen Osten vor sich geht. Die großen Probleme, die es in Israel gibt, in Palästina, hängen doch ganz stark damit zusammen, dass es eben kein säkularer Staat ist, sondern dass sich die säkularen Juden dort in eine sehr problematische Zusammenarbeit mit den religiösen Kräften begeben haben, aus der sie jetzt nicht rauskommen. Und wenn Sie sich die Konflikte anschauen zwischen der Bevölkerung in Tel Aviv und Jerusalem, das ist so stark, dass wir das wirklich hier in der Analyse meines Erachtens
Also eine Bemerkung grundsätzlich, Herr Hart. Ich glaube, wir müssen hier zwei Sachen unterscheiden. Einmal das, was man faktisch belegen kann und das, wo man unterschiedliche Einstellungen zur Religion haben kann. Ja? Also dass auf jeder zweiten Seite etwas über Mord und Totschlag in der Bibel steht, das ist gelinde gesagt einfach nur falsch oder zu sagen Unsinn. Erstens. Zweitens. Das stimmt noch nicht mal für das Buch. Ja, ich meine, wir können gerne heute Nachmittag mal Bibel lesen. Sie werden es nicht finden. Erstens. Zweitens. Es wird, wenn überhaupt nur, aber selbst da kommen Sie nicht auf jede zweite Seite im Josua-Buch. Aber da ist es eben auch ein Thema. Ja, wie kommt man ins Land? Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist auch noch eine rein fachliche Sache, zu sagen, dass Ausrotten und Totschlag das meistgebrauchte Verb in der Bibel ist, ist auch Unsinn. Ja, also so einfach ist es nicht. Das ist viel zu grob und viel zu einfach. Und jetzt lassen Sie mich ausreden. Ja? Nee. Also gucken Sie Westermann oder gucken Sie in Konkordanzen, das ist so einfach nicht wahr. Zweiter Punkt ist aber jetzt noch wichtig und das, glaube ich, ist ein grundsätzliches Problem. Sie haben ja vollkommen recht, dass Erich Fromm bestimmte Sachen auswählt. Und genau das habe ich auch getan. Aber mit gutem Recht. Und deshalb habe ich ja meine Einführung gebracht. Die Frage ist doch, was heißt Religion? Und was Sie ja in Ihren Beiträgen reinbringen, ist, dass Sie eine genaue Vorstellung haben von dem, was Religion ist. Ja, Sie sagen, das ist nicht Religion. Und da denke ich mir immer, wo nehmen Sie es her? Die Fragestellung ist doch, wie definiert sich eine Gruppe für sich? Ja, und dann kann man ja nicht sagen, ja, wieso, aber Religion ist was ganz anderes. Da haben Sie vollkommen recht. Wenn man einen ganz anderen Religionsbegriff hat, dann ist Religion was ganz anderes. Aber das ist banal. Also von daher denke ich ja mal, bei alledem, das hier auswählend ist, und da gehe ich von aus, und das hat Fromm auch gemacht, aber woher nehmen Sie den richtigen Religionsbegriff? Das finde ich problematisch. Und letzte Bemerkung noch dazu, Fromm hat gerade in diesem Buch, ihr werdet sein wie Gott, hat er darauf hingewiesen, und zwar auf alle diese negativen Aspekte, die Sie gerne hören wollen, die bringt Fromm aber doch. Er sagt, das ist eine religionsgeschichtliche Entwicklung aufgrund von Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Wir haben erst einen Gott, der als Herrscher da steht, wie ein orientalischer Despot. Ja, selbstverständlich, haben wir. Wir haben aber danach einen Gott, der auf einmal in ein Bundesverhältnis reingeht, wo es um Gerechtigkeit geht, wo ich gucken muss, wie kann ich jetzt mit Menschen in ein gerechtes Miteinander kommen. Vollkommen andere Entwicklungsstufen. Aber trotzdem bleiben die alten Schriften da. Und um das zu verstehen, muss ich auslegen. Und der dritte Schritt ist dann, Eje, Asher, Eje, ich werde da sein, als der ich da sein werde, ist der Name Gottes. Da wird auf einmal aus einem Despoten über den Bundesgott, wird auf einmal ein namenloser Gott, der vollkommen offen in seiner Entwicklung ist. Und wir haben es gestern Abend gehört, und dann kommt in der jüdischen Tradition im 12. Jahrhundert Maimonides und sagt, es gibt überhaupt gar keine positiven, heißt wissbaren Aussagen über Gott. Und dann sind wir in einer negativen Auslegung. Also das ist doch alles die Frage der Entwicklung. Deshalb wird bei Fromm natürlich Wert gelegt, darum geht es ihm ja, er will ja zeigen, wo ist das humanistische Potenzial innerhalb der jüdischen Tradition. Aber er verschweigt das andere doch nicht. Er schreibt es alles auf. Müssen Sie lesen, steht da.
Okay, einverstanden, dass ich hier die Rednerliste schließe. Im Übrigen haben wir heute Nachmittag noch genügend Gelegenheit, Ihr Referat zu hören und uns dadurch anregen zu lassen und uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch bis 12:30 Gruppe zu haben. Müssen wir pünktlich 12:30 in der Küche sein?
Eigentlich schon.
Ab 12:30.
Ja, gut. Wir haben Arbeitsgruppen vorgesehen bis 12.30 Uhr. Das sind vier Gruppen. Eine Gruppe bleibt hier im Saal mit Rainer Funk, nehme ich an, wie üblich. Und dann gibt es drei weitere Gruppen. Eine Gruppe in der Moderation von Helmut Johach, eine von Jürgen Hardeck, eine von Marc Leesch. Diese drei Gruppen gehen in die Seminarräume 2, 3 und 4.
sind Räume, in die jeweils etwa 15 Personen gut passen. Also wenn wir so 4 mal 15 ungefähr hinkriegen würden, wäre das ideal. Diese drei Räume befinden sich in dem Verwaltungsgebäude. Das heißt, sie gehen hier raus in Richtung Rezeption. Und bevor die Rezeption kommt, sehen Sie rechts an einem länglichen Bau ganz große Verwaltung drüber stehen. Da gehen Sie das Treppchen hoch und rein und da sind gleich diese Räume 2, 3 und 4. Und gut wäre es, das jetzt zügig zu tun, dann hätten Sie noch eine halbe Stunde Gelegenheit, diesen Ringkampf vielleicht fortzusetzen oder anders zu diskutieren.
Aber welche Gruppen?
Wir haben keine thematischen Vorgaben, okay, sondern es geht im Wesentlichen um ein Gespräch über das schon gehört.